mit dem Thema begonnen, Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Wir können nur dankbar sein für das, was wir kennen. Wir können wirklich nur dankbar sein für das, was wir kennen. Wir haben es gesehen, dort dankbar für Erntedank, für die Früchte, für die Gaben, die Gott wieder geschenkt hat, damit wir nicht darben, nicht hungern müssen. Und ein Mensch, der hungert, der weiß, wie dankbar er dafür sein kann. Dankbar für die Gemeinde Jesu. Ich glaube, dass es in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist, dass wir die großen Pläne Gottes kennen für seine Gemeinde und natürlich auch für uns. Paulus schreibt ja, so wie der Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei dem Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Die Gemeinde Jesu war ja im Alten Testament nicht bekannt. Es war ein riesengroßes Geheimnis. Gott hat sich Israel erwählt und seine Heilsabsichten hat er mit diesem Volk verwirklicht. Und dann kam Jesus und mit ihm brach ja eine neue Zeit an. Und mit Pfingsten brach das Zeitalter der Gemeinde an, das wissen wir auch. Aber die Jünger, die hatten das noch gar nicht richtig verinnerlicht. Sie waren immer noch als gute Juden, können wir sagen, auf Israel fixiert. Herr, wann stellst du das Reich für Israel wieder her? Und er sagte, es ist nicht eure, ne, es ist nicht, dass ihr Zeit und Zeitpunkte wisst. Und dann geschah etwas Grandioses, man kann wirklich sagen in der Geschichte. Der, der die Gemeinde am härtesten verfolgte, der sie wirklich ausrotten wollte, vernichten wollte, Saulus. Was tat Gott? Gott offenbarte ihnen diese wunderbaren Pläne mit der Gemeinde. Seine ganzen Briefe, die er geschrieben hat, hat er an Gemeinden geschrieben und sie drehen sich nur darum, wie Gott Gemeinde baut und wie er sich das vorstellt. Grandios. Es ist grandios. Es ist wirklich wunderbar. Paulus. Und Paulus brachte eben diese wunderbare Botschaft, dass die Rettung durch Christus gekommen ist, aber dass die Gemeinde eben dort eine wirkliche, wichtige heilsgeschichtliche Bedeutung hat, brachte sie in die Welt hinaus. Weil die Gemeinde so etwas Besonderes ist, das habe ich euch auch erklärt, hat sie auch einen besonderen Namen bekommen. Die Gemeinde Jesu weltweit hat nur einen einzigen Namen. Auch wenn es da 100.000, sagt man, Denominationen und was weiß ich alles gibt. Ihr kennt den Namen der Gemeinde. Sie ist uns im Neuen Testament, wenn es also dort beschrieben wird, immer. Sie ist die Ekklesia Gottes. Ekklesia. Ein griechischer Begriff, der aus der Amtssprache kommt. Die Griechen hatten ja ihre Städte, also ne, in Stadtstaaten organisiert und jede Stadt verwaltete sich selbst, so wie wir das also auch heute haben. Die Selbstverwaltung. Und jeder freie Bürger der Stadt, also das waren die Männer, es war eben so gewesen, nur die Männer hatten also das Sagen gehabt, war stimmberechtigt. Jeder freie Bürger war stimmberechtigt und jeder freie Bürger konnte auch seine Meinung in der Gemeinde, also in der Versammlung sagen. Und diese Volksversammlung, die dort zusammengerufen wurde, war die Ekklesia. Was heißt dieser Name übersetzt? Ek heißt heraus und Kaleo heißt rufen. Da ging also ein Herold durch die Stadt und rief die freien Bürger zu dieser Versammlung zusammen. Er rief sie heraus, sie mussten alles stehen und liegen lassen, weil sie jetzt eine höhere Berufung hatten. Liebe Geschwister, liebe Freunde, auch ihr habt den Ruf Gottes gehört. Auch ihr habt den Ruf Gottes gehört, sonst würdet ihr heute Morgen nicht hier sitzen. Und das ist eine Freude, dass in diesen Zeiten Gott spricht, Gott in das Leben von Menschen hineinspricht, jeden Einzelnen, der im Blick hat und sagt, du, ich meine dich. Ihr habt euch herausrufen lassen, damit Gott durch den Heiligen Geist die wunderbaren Pläne offenbart, die er mit jedem Einzelnen hat und mit der Gemeinde. Und Paulus hat es beschrieben, Gemeinde ist keine Organisation, Gemeinde ist ein Organismus. Deshalb dieses Bild von dem Leib. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, deren Haupt Jesus ist. Alles ist auf dieses Haupt ausgerichtet. Alle Impulse kommen daher. Und so soll dieser lebendige Leib durch die lebendigen Glieder der Welt dienen. In der Vorbereitung zu diesem heutigen Gottesdienst als ich mir so Gedanken machte über die Berichte, die man jetzt ja so in den Nachrichten hört, über dieses ganze Geschehen, dieses Kriegsgeschehen dort im Nahen Osten, kam mir ein Wort aus 1. Thessalonicher Kapitel 5 in den Sinn. Das ist der Brief, den Paulus an die Thessalonicher schreibt. Und das ist einer seiner ersten Briefe, den er an die Gemeinden schreibt. Dort sagt er, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entrinnen. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann wird es überfallen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, als die Sowjetunion zusammenbrach, da haben wir alle gedacht, die das also jetzt so bewusst miterlebt haben, es kommt jetzt eine Zeit des Friedens, der Entspannung für alle. Feindbild ist weg. Und was ist geschehen? Wir haben es erlebt und erfahren, seit 20 Monaten tobt dieser Krieg in der Ukraine. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit. Und jetzt seit einer Woche erleben wir mit diesen Krieg dort im Nahen Osten. Und das Interessante ist, dass Israel sich in den letzten Jahren bemüht hat, mit seinen arabischen Nachbarn Frieden zu schließen. Und es sind dort Abkommen geschlossen worden, diese sogenannten Abraham-Abkommen. 1979 schon mit Ägypten, Jordanien, kam später und jetzt die Arabischen Emirate, Marokko. Und jetzt sollte der ganz große Coup gelandet werden. Man wollte Frieden schließen, schaffen, mit Saudi-Arabien. Man stand ganz, ganz kurz davor. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, Krieg. Es ist wirklich so, als wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und plötzlich, ja, was keiner gedacht hat. Ich habe vor über 20 Jahren die Predigt von einem Bruder gehört, Ludwig Schneider, den ich also auch kannte. Er war Deutscher, ist nach Israel ausgewandert, weil er jüdische Wurzeln hat. Und er hat damals schon, er hat immer wieder also so Rundreisen gemacht durch einzelne Gemeinden und dann eben über Verhältnis Israel und Gemeinde so gepredigt. Und er hat damals schon gesagt, vor 20 Jahren, als diese Bemühungen, es wird keinen Frieden geben zwischen Israel und seinen Nachbarn. Der Frieden schaffen wird, das wird der Messias sein, Jesus. Es wird einen Scheinfrieden geben, das wissen wir auch, den der sogenannte Antichrist dann schaffen wird. So, das sollte jetzt nur die Einleitung sein. Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Die Frage ist jetzt die an uns als Gemeinde, an die Gemeinde Jesu weltweit, an die Ekklesia. Wo wird die Gemeinde Jesu jetzt, wo positioniert sie sich? In diesem Durcheinander, in diesem Wirrwarr. Ist es so, dass wir als Christen den Kopf in den Sand stecken und sagen, interessiert uns alles nicht? Oder aber hat die Gemeinde Jesu, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, hast du als lebendiges Glied dieser Gemeinde noch eine Aufgabe, eine Berufung, eine Funktion? Und ich kann euch nur das eine sagen, ich bin begeistert so von meinem Gott, von den wunderbaren Plänen, die er in sein Wort hineingelegt hat von Anfang an, um dieser Welt zu zeigen, dass es Rettung gibt, dass es Heil gibt und dass dieses Heil, Rettung und Heil, natürlich durch Jesus Christus eben gekommen ist, aber durch seine Gemeinde angeboten ist. Jesus sagte in Matthäus 17, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten, wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Jesus hat gesagt, bevor er also wiederkommt, wird es so sein wie in den Zeiten Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, ließen sich freien, bis zu dem Zeitpunkt, als Noah in die Arche ging. Es ist kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass die Arche Noah, für die Gemeinde Jesu ein Bild ist, für die Gemeinde, schon ein Bild, da haben wir so ein Bild, das Gott gebraucht hat, schon im Alten Testament. Gott redet immer zu Bildern. Das ist wunderbar, damit wir das auch verstehen. Gott redet in Bildern. Es war so dramatisch, diese Zeit, zur Zeit Noahs. Die Menschen lebten dahin sorglos und sie fragten nicht nach Gott, bis Gott, und die Bosheit nahm Überhand, bis Gott sagte, ich habe das Ende alles Fleisches beschlossen. Aber Noah fand Gnade. Und Noah bekam den Auftrag, eben diese große und wunderbare Arche zu bauen. Wir haben also auch die Maße, sie war ca. 150 Meter lang, ungefähr 25 Meter breit, 15 Meter hoch. So. Und Noah hat eine ganze Weile daran gebaut, das wissen wir auch. Er war 500 Jahre alt, Stellt euch das mal vor mit 500 Jahren, diese Berufung. Bau dir mal eine Segeljacht, hurra! Und das Interessante war, da war weit und breit kein Wasser zu sehen. Mitten auf dem Trockenen. Und Noah tat es im Gehorsam. Ich kann mir vorstellen, um euch mal diese Szene so plastisch vor Augen zu malen, dass die Menschen erstmal gesagt haben, Noah, was machst du denn da? Wir kennen dich ja schon als so ein Typen, der so ein bisschen schräg ist. Und ne, du machst also da nicht mit. Aber jetzt, also ja, ich baue eine Arche. Gott hat gesagt, er wird das alles vernichten. Ich glaube, die Menschen haben nicht nur geschmunzelt, sie haben sich kaputt gemacht. Aber ich glaube, das eine auch, dass etliche von denen, die da rumstanden, vielleicht sich dazu bequemten, mitzubauen an dieser Arche. Sie hatten nichts Besseres zu tun. Also wie gesagt, es war ja alles da. Es waren immer noch tolle paradiesische Zeiten. Also Noah, dann helfen wir mal so ein bisschen mit Packen mit an. Und was erlebten sie, als sie dort mit anpacken? Ich glaube, Geschwister, die waren so begeistert von der Atmosphäre, die auf dem Bau herrschte, von dem Frieden, von der Freude. Glaubt ihr, dass die da auch gelacht haben? Ich glaube schon. Dass sie sagten, Mensch, nur das endlich mal eine sinnvolle Arbeit, was zu tun. Freunde, ist es nicht schön, Gemeinde zu bauen? Hier sehen wir das Bild, man hat die Arche also nachgebaut. Das seht ihr auch. Freunde, gibt es was Schöneres für euch als lebendige Glieder, als Gemeinde zu bauen? Ich sehe schon eure strahlenden Augen. Ja. Weil das ist Rettung und das ist Heil. Gemeinde Jesu. So, also die Arche, ein Bild für die Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Und wie gesagt, das ist nicht meine Idee, sondern das haben die Glaubensväter alle auch schon so gesagt und dokumentiert. Jetzt geht es weiter. Als ich mir also das so vorgestellt habe, da fiel mir so ein, dass ja auch im Neuen Testament bei Jesus, bei seinem Wirken mit den Jüngern, das Schiff immer eine besondere Rolle spielte. Diese Jünger waren ja zum Teil Fischer gewesen. Das wisst ihr, Petrus, sein Bruder Johannes, Jakobus. Und Jesus holt die Menschen immer dort ab, und das ist auch interessant, wo wir stehen. Er holt mich immer dort ab, und das finde ich so schön, so interessant, so wunderbar, wo ich stehe. Mit den Eindrücken, den Bildern, die ich so habe. Und deshalb unterhalte ich mich auch mal gerne mit anderen Leuten, die so aus einem ganz anderen Bereich kommen, wie Gott in ihr Leben hineinspricht. Ich finde es immer interessant. Gott ist praktisch und grandios. Er beherrscht alles. Und so ist mir aufgefallen, dass, wie gesagt, dort das Schiff eine besondere Rolle spielt. Das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 5, Lukas Kapitel 5, bei dem sogenannten großen Fischfang. Ihr wisst, Jesus kommt an den See Genezareth. Er will zur Menge predigen. Und er steigt in das Boot von Simon Petrus ein und sagt, Petrus, fahr hinaus. Also auch Jesus kannte sich schon mit, er ist ja der Schöpfer der Welt, und er kannte sich mit den Gesetzen der Akustik aus. Ne? Ihr wisst ja, ne? Ich bin jetzt also kein Physiker, aber werden ja übertragen durch das Wasser, ist wie so ein Lautsprecher. Er predigte, als er fertig war, wollte er sich ja bei Petrus bedanken. Petrus, danke. Fahr jetzt mal hinaus und mach nochmal so einen Fisch, ne, einen Fischzug. Und was hat Petrus gesagt zu Jesus? Ihr kennt die Geschichte. Er sagte zu ihm, Herr, hat er gesagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, die ganze Nacht gearbeitet. Und was hat er gefangen? Nichts. Nichts. Dann hat er da noch gesessen, zugehört und dann sagte Jesus das. Was kam bei Petrus durch? Herr, du verstehst sicherlich deinen Job. Du bist Rabbi, alles. Aber wie viel Ahnung hast du von Fischfang? Wie viel Ahnung hat Jesus vom Fischfang? Ich würde sagen, jetzt so nach mir, nichts. Er ist ja Zimmermann. Ja, wir müssen uns das mal wirklich so praktisch vorstellen. Und dann fuhr er hinaus und ihr kennt die weitere Geschichte. Sie taten einen großen Fang. Und als Simon das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, gehe fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist die Berufung des Petrus gewesen in den Dienst. Er hat ihm gesagt, Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Er holt ihn dort ab, wo er steht. Was hat das jetzt mit der Gemeinde zu tun? Ich habe ja gesagt, das Boot als ein Bild für die Gemeinde Jesu. Geschwister, wo spricht Jesus durch den Heiligen Geist Berufungen aus? Ich will es euch verraten, in der Gemeinde Jesu. Das ist der Ort. Ich habe selbst in meinem Leben erlebt und erfahren, dass Menschen in der Gemeinde, im Gottesdienst, Eindrücke für mich hatten, die mir Wegweisung im Glaubensleben, in meiner Berufung waren. Das ist also zunächst einmal etwas Wunderbares. Du bist hier heute Morgen genau richtig, weil Jesus in dieser Zeit, wo sie alle nur noch mit Untergang beschäftigt sind, sagen, aber mit deinem Leben habe ich größere Pläne. Ja, das dürfen wir wirklich sagen. Mit deinem Leben. Und Freunde, er hat jeden von euch im Blick. Aber, Geschwister, die Gemeinde Jesu ist also der Ort, wo diese Pläne, diese Berufung offenbart werden, wo sie auferbaut werden. Sie ist aber auch noch der Ort, und das ist auch das Gewaltige, der geschützte Ort, wo nämlich was im Leben von Petrus offenbar wurde. Ganz einfach. Sein ganzer Stolz. Seine Besserwisserei. Also ich liebe diesen Petrus, seine Spontanität und ich liebe es auch, dass er mit seiner Meinung so herausplatzte. Der war also nicht jetzt redete nicht um den heißen Brei herum, war diplomatisch gewesen. Jesus, darüber müssen wir doch mal diskutieren. Ich weiß, akzeptiere ja, du bist ein guter Zimmermann. Ja, bist du, aber ne, Fischerei ist mein Job. Er sagte, Herr, also jetzt mal die Tatsachen auf den Tisch. Ich habe gearbeitet, nichts gefangen. Und jetzt kommst du daher. Stellt euch das mal wirklich praktisch vor. So. Aber okay, Herr, du hast gute Predigt gehalten. Ich will dir diese Freude tun. Ja. Und dann dieses Gesicht, als diese Netze voll waren, als sie rissen. Was wurde überführt? Dieser Stolz, dieser Hochmut, all das, dieser Frust, der dahinter stand. Und was wählte Jesus dazu, diesen geschützten Raum? Geschwister, wenn du in die Gemeinde kommst, der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht und Dinge offenbart, ist das schlimm? Ist das eine Katastrophe? Nein, das ist die ausgestreckte Hand des liebenden Vaters, der den verlorenen Sohn nicht abweist, sondern sagt, komm her, mein Sohn. Freunde, ist das nicht ein wunderbarer Ort, den wir haben, Gemeinde Jesu, Schutzraum? Und wir dürfen abgeben am Kreuz? Von nun an wirst du Menschen fangen. Im Kapitel, Markus Kapitel 4, wir wollen weitergehen. Also Berufung findet statt in der Gemeinde und Offenbarung, damit wir unser altes Leben wirklich loswerden. Aber dann geht es ja durch die Zubereitung zum Dienst. In Markus Kapitel 4, da lesen wir diesen Bericht, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, lasst uns an das jenseitige Ufer fahren. Die Jünger ins Boot stiegen und beschrieben wird, dass Jesus schlief und dass plötzlich ein gewaltiger Sturm losbrach und die Jünger Angst hatten, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, abzusaufen. Also ich bin noch nie in solcher Situation gewesen, aber sie haben alles versucht und es muss nicht schön sein. Man kämpft und man weiß, also, ne, das sind jetzt die letzten Minuten. Und was taten sie? Sie schrien, Herr, kümmert es sich nicht, dass wir untergehen. Und Jesus stand auf, befahl dem Wind und dem See, schweig sei still und der Wind legte sich. Das geschah wieder in der Gemeinde. Geschwister, der eine oder andere hat vielleicht von euch stürmische Zeiten in der Gemeinde erlebt. Und wir haben stürmische Zeiten in der Gemeinde erlebt durch die ganze Krise der letzten Jahre. Wer ist der Herr der Gemeinde? Jesus. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Herr, kümmert dich das alles nicht, hat er es im Blick? Er hat es im Blick. Er hat es im Blick, ja. Und er hat größere Pläne. Und das ist das Wunderbare. Er hat größere Pläne. Denn es geht, Geschwister, in dieser Begebenheit darauf, dass danach die Geschichte mit dem Gadarener uns beschrieben wird. Ihr wisst, der Gadarener, der von Legionen von Dämonen besessen war, die Jesus ausgetrieben hat. Jesus hat den Jüngern nicht nur bewiesen, ich bin Herr über die Elemente, ich bin Herr auch über die geistliche Welt. Geschwister, das ist ein weiterer Teil der Berufung der Gemeinde und für uns persönlich. Wenn wir in diesen stürmischen Zeiten sehen, wo dieser Planet geschüttelt wird, wie in einem Fieberwahn, und man denkt, das kann nicht gut gehen, ist Jesus da, der sagt, ich habe alles in der Hand. Und darin ist die Gemeinde gestellt und der Gemeinde dokumentiert er. Und auch mit diesen Mächten der Finsternis, die sich dort im wahrsten Sinne des Wortes aufmachen, die kaputt zerstören machen, von manche Gemeinden haben ihre Pforten für immer geschlossen in dieser letzten Pandemie, die wir durchgemacht haben. Da ist ein Plan aufgegangen. Aber Jesus ist größer. Und das dokumentiert er den Jüngern. Und das dokumentiert er uns auch heute Morgen. Ich habe die Macht über diese Mächte. Und egal, ob Legionen auftreten, ein Wörtlein kann ihn fällen, sagt Martin Luther. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott sich hat ergoren. Fragst du, wer es ist? Es ist Jesus Christus, der hat sie gebaut, ist kein anderer Gott. Er hat diese Macht der Finsternis gefällt. Und die letzte Begebenheit, die ich also auch nur zitieren möchte, Matthäus Kapitel 14, ist nach der Speisung der 5000, als Jesus die 5000 gespeist hatte und schickte er die Jünger fort, sie sollten in das Boot an die andere Seite des Sees fahren. Er blieb alleine zurück, um zu beten. Und es war wieder stürmisches Wetter, das lesen wir dort auch. Und die Jünger hatten wieder Probleme beim Rudern. Also diesmal soffen sie nicht ab, sondern es war einfach nur schwierig gewesen. Und Jesus sah es. Das ist das Wunderbare. Nicht, weil eine sternklare Nacht war. Es war also dunkel und Finsternis. Aber Jesus durchschaut diese Dunkelheit und Finsternis. Ist dir das bewusst, dass wenn Dunkelheit und Finsternis dich umhüllt, wenn sie dich also wirklich erdrücken will, wer schaut da durch? Jesus. Er schaut durch. Halleluja. Und er ist ihnen nah. Und was macht Jesus jetzt als der Herr des Universums? Er hebt die Naturgesetze auf. Und was tut er? Ihr kennt das alle. Ihr haltet euch heute Morgen wieder so bescheiden zurück. Aber ihr könnt ruhig. Ne? Was tut Jesus? Er geht auf dem Wasser, auf den Wellen, mit denen diese Jünger kämpfen. Als sie Jesus daherkommen sahen, haben die nicht geschrien, Hurra, da kommt unser Herr, um uns zu retten. Was haben sie geschrien? Ein Gespenst, ja. Freunde, wenn sich die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde offenbart, dann ist es immer unser Herr. Natürlich sollen wir die Geister prüfen, klar und deutlich. So kommt der Herr seiner Gemeinde zu Hilfe, den Jüngern. Und in Matthäus 14 wird uns das eine beschrieben, deshalb liebe ich ja Petrus so. Der also dort in dem Boot war, als er realisierte, das ist ja mein Herr, der geht ja auf dem Wasser. Was rief Petrus da auf? Herr, bist du es? So heiße mich, zu dir zu kommen. Alle anderen Jünger haben natürlich auch geschrien, Hurra, wir gehen mit, ne? Nein, die haben es nicht geschrien. Und was sagte Jesus nur zu ihm? Komm. Und dann hat er sich festgehalten und ein Bein rausgesetzt, das Wasser trug, und dann das nächste. Und dann, es war immer noch stürmisch, es war immer noch dunkel. Und er fixierte sich auf Jesus. Und das Wasser trug ihn. Wie lange? Bis er Angst gekriegt hat. Bis er dachte, was mache ich hier? Was mache ich hier? Hast du dir auch schon manchmal gefragt, was mache ich hier in der Gemeinde? Was mache ich hier? Hör mal, Gemeinde kann nur funktionieren, weil Jesus in unserer Mitte ist und nicht, weil das hier alles so gut organisiert ist. Dann würde das alles untergehen. Dann würde das auf Deutsch gesagt den Bach runtergehen. Jesus ist da. Ich weiß nicht, wie weit er von Jesus entfernt war, als er anfing zu sinken. Er schrie nur, Herr, rette mich. Und was tat der Herr? Er reichte ihm die Hand. Er reichte ihm die Hand. Als er Jesus angefasst hat, wisst ihr, was er da wieder hatte? Auf Deutsch gesagt, Boden unter den Füßen. Ja, er hatte, es war Wasser, aber er hatte festen Boden. Sehnst du dich in deinem Leben nach diesem Boden unter den Füßen? Obwohl du sagst, es ist alles schwankend. Dann darfst du auf Jesus zugehen. Die Gemeinde Jesu ist in diesen schweren Zeiten, in diesen Stürmen drin. Aber Christus ist an ihrer Seite und Christus ist mit im Boot drin. Und deshalb wollte ich euch heute Morgen durch diese Predigt sagen, Mut machen. Gott hat Pläne noch in dieser Zeit. Gott hat Pläne noch in dieser Zeit. Mit dir, mit der Gemeinde Jesu. Und deshalb lasst uns sagen, Herr, hier bin ich, wie ein Petrus das immer wieder sagt. Er hat sich in die Arme Jesu geworfen. Und er hat erlebt und erfahren, dass Jesus die Pläne, die er ausgesprochen hat, du bist Simon und du sollst Petrus werden. Dieser Fels, dieser Stein, die hat er nicht aufgegeben. Und so kann ich dir das eine sagen, die Pläne, die der Herr mit deinem Leben hat, der Einzige, der sie aufhalten kann, wisst ihr, wer das ist? Das ist nicht der Satan. Ja, danke. Das sind wir selbst. Denn wenn wir sagen, Herr, ich komme mit unserer ganzen Schwachheit, wann hat Jesus die Pläne mit Petrus umgesetzt? Ihr wisst es doch, als er ihn verraten hatte, als er ganz unten war. Ist das nicht ein Herr? Ein großer Gott? Amen, ja. Er wandelt nicht nur auf diesen Elementen, er wandelt auch auf unseren kaputten Denken, Sehen etc. Und sagt, ich mache alles neu. Und deshalb ist er heute Morgen angetreten, zu sagen, du, ich habe Pläne für dein Leben. Ich möchte, dass diese Pläne umgesetzt werden. Saulus ist das beste Beispiel. So. Und dein Leben, und das ist das Gewaltige und Wunderbare, soll auch solch eine Erfolgsgeschichte sein. Für Jesus, für die Gemeinde Jesu. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du ein wunderbarer und ein herrlicher Gott bist, ein lebendiger Gott, dass dieses Wort, das wir haben, so kraftvoll, so mächtig ist, unsere Schwachheit alles auszufüllen. Herr, und das größte Wunder ist, dass wir lebendige Glieder an dem Leib Jesu sein dürfen, du das Haupt bist, Herr. Und dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, sich die Fülle, die Macht und die Herrlichkeit und Kraft des Geistes neu in deiner Gemeinde offenbaren soll und will, Herr. Und dass du diese Kraft in Herzen aufgießen willst. In Herzen, die sagen, Herr Jesus Christus, hier bin ich. Nimm mich an. Amen. Geschwister, Gemeinde Jesu ist Gemeinde, die auf ihren Herrn hört, die auf den Heiligen Geist hört. Das sagt Paulus klar und deutlich. Der Herr spricht zu Menschen, die hören. Und das wollen wir jetzt in dieser Zeit, auch in der wir sind, jetzt wieder neu tun. Deshalb möchte ich euch ermutigen und ermuntern. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit hinein. Und wir werden dann das eine tun. Wenn der Heilige Geist dir einen Impuls schenkt, dann kannst du bitte hier nach vorne zu mir kommen und mir das sagen. Und dann kannst du das der Gemeinde mitteilen. Wir machen es, wie es also in der Bibel im Wort steht. Prüfet alles, das ist ja, das ist so. Und dann wollen wir hören, was der Heilige Geist, wie es dort steht, im Wort uns zu sagen hat. Deshalb lasst uns also jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Und wenn der Herr, wie gesagt, ein Wort ja, einen Eindruck hat, etwas, ein Zeugnis, dann bitte kommt hier nach vorne zu mir und teilt es mir mit.